Ein Leben, ein Werk, ein Schicksal. Alles ist persönlich. Persönlich. Heute mit Markus Pfahlefeld.
Heute bin ich in der Kölner Rechtsanwaltskanzlei Höcker bei ihrem Namensgeber, Herrn Professor Ralf Höcker. Es ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Medienkanzleien Deutschlands und hat sich die letzten Jahre sehr hervorgetan bei Fragen rund um den Schutz der Meinungsfreiheit, rund um Verbotsanträge gegen die Opposition und rund um den Schutz von Menschen, die im öffentlichen Raum Zensur erfahren. Damit ist die Kanzlei Höcker Rechtsanwälte zu einem kleinen Imperium aufgestiegen. Vielleicht auch, weil die letzten Jahre derartige Drangsalierungen erheblich zugenommen haben. Als Transparenzhinweis für die Zuhörer möchte ich zumindest anfügen, dass Ralf Höcker und ich befreundet sind. Darauf werden wir sicher auch noch zu sprechen kommen. Hallo Ralf.
Hallo, grüß dich.
Du bist ein Kölscher Jung. Dir ist deine Heimatstadt sehr wichtig und so haben wir uns eigentlich auch kennengelernt, denn du hast mir gleich zu Beginn klargemacht, ich war damals noch gar nicht so lange in Köln, dass Kölner Anwälte ganz anders seien als die zum Beispiel in Hamburg.
Ja, nicht nur die Rechtsanwälte, glaube ich, ja.
Ja, das stimmt. Was ist denn so der große Unterschied zwischen den Kölnern und den Hamburgern?
Naja, also du hattest mich angeschrieben wegen eines Postings, das ich gemacht habe, hast gesagt, dass du ganz offensichtlich in der Nähe wohnst von meiner Kanzlei und ob ich nicht mal Lust habe, bei dir auf die Dachterrasse vorbeizukommen. Wir kannten uns halt gar nicht. Und du sagtest, du hast nie damit gerechnet, dass ich darauf eingehe, dass ich einfach zu irgendwelchen wildfremden Leuten auf die Dachterrasse zu einer kleinen Party komme. Aber als kölscher Jungen meldet man das natürlich. Also bin ich da vorbeigegangen und habe eine Flasche Wein mitgebracht und du warst völlig baff als Hamburger, weil du dir das gar nicht vorstellen konntest. Aber so ist das nun mal in Köln. Also wenn mich jemand auf seine Dachterrasse einlädt, dann komme ich halt vorbei. Dann stehe ich kurz danach da, wenn ich Zeit habe.
Ja, ich hatte dich ja angeschrieben. Ich hatte gerade mein neues Buch da veröffentlicht, mal eben kurz die Welt retten. Und das war mit Cora Stephan und so ein bisschen unsere Blase auch, die sich da getroffen hat. Und ich hatte dich natürlich unbekannterweise angeschrieben und dachte, ein Professor würde sich niemals dazu herablassen, zu einem Unbekannten zu kommen. Aber du bist wirklich gekommen. Das fand ich sehr lustig.
Und das glaube ich wirklich, dass das ein Unterschied ist, dass es im Rheinland absolut üblich ist. Wenn man hier nach Köln zieht, man bekommt sofort Kontakt. Das ist so. Es ist nicht wie in Hamburg oder München, dass man erstmal für 3 Generationen außen vor ist, bis man mal akzeptiert wird. Der Kölsche springt einem im Arsch ins Gesicht und zwangsintegriert einen. Das ist halt so. Und meine Eltern kommen beide aus dem Norden, also ich kenne halt auch die andere Mentalität, da ist das überhaupt nicht so. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt aber auch ganz froh, dass ich hier in Köln wohne, denn ich mag das, also ich finde das schon schön, dass wenn jemand hierher kommt, dass der direkt umarmt wird und integriert wird. Also ist eine schöne Sache, wenn er sich integrieren lassen möchte.
Du bist also in Köln geboren,
ja.
In Köln aufgewachsen, in Köln geblieben?
Fast immer, ja. Ich war mal eine Zeit lang im Ausland, in London und New York. Ich dachte mir, wenn... Da muss ich die zweit- und drittinteressanteste Stadt der Welt nach Köln kennenlernen. Und das war dann halt nach New York. Aber dann bin ich wieder zurück nach Köln.
Genau, und hier hast du dann deine Medienkanzlei aufgebaut. Ich möchte noch was anfügen, weil als wir uns kennenlernten, der Aufhänger für mich war ja, dass du in der Zeit ab und an mal Videos postetest, wo du Auseinandersetzungen mit Menschen hattest, die in Kneipen hineingingen und Randale machten. Jetzt kommen wir zu der Sache, weil du bist schwul. Ich glaube nicht, dass du wegen Köln schwul bist, aber natürlich ist man als Schwuler in Köln natürlich gut aufgehoben. Und da hat sich so 2015, 16 etwas geändert.
Ja, ganz eindeutig. Die schwule Szene kenne ich im Grunde genommen in Köln seit 1989. Das war so die letzte Zeit, in der es noch diese Klingelbars gab, die man auch aus dem Rotlichtmilieu kannte. Das war damals ungefähr das Gleiche, schwule Szene und Rotlichtmilieu. Es nannte man auch Milieu. Wenn man da in eine Bar wollte, musste man halt klingeln. Dann ging vielleicht noch eine Klappe hoch und man guckte mal, wer da draußen steht. Und das änderte sich. Anfang der 90er Jahre wurde das alles sehr, sehr offen. Die Fenster wurden plötzlich nicht mehr verklebt und die Szene öffnete sich. Und es war alles sehr, sehr, sehr entspannt und fröhlich und die glücklichen 90er Jahre liefen. Da bin ich sozialisiert worden. Ab 2015, es ist das berühmte Jahr, änderte sich alles. Man erlebte im Grunde an jedem Abend, wenn man unterwegs war, dass sehr, sehr viele kleine und größere Gruppen von, man kann es nicht anders sagen, ja, der einschlägigen Zielgruppe von Migranten aus dem arabischen Raum vor allem, kamen Nordafrikaner, Iraker, Syrer. Das weiß ich deshalb so genau, weil ich häufig Prozesse später hatte, wo ich als Zeuge ausgesagt habe. Und die haben die Szene in eine Hölle verwandelt. Die sind jeden Abend unterwegs gewesen, haben Portemonnaies geklaut, Handys geklaut, haben Gewalt ausgeübt, haben Frauen belästigt. All diese Dinge sind passiert. Und das am Abend mehrmals in meinen eigenen Bars, in die ich seit Jahren hinging. Und das hat mich extrem, extrem aufgeregt und hat mich im Grunde genommen repolitisiert. Ich hatte jahrelang nichts mehr mit Politik am Hut. Viele Jahre, Jahrzehnte eigentlich. Ich war in den 90ern in der Schwulenbewegung tatsächlich aktiv, habe mich für die Öffnung der Ehe eingesetzt in der LSU, bei den Lesben und Schwulen in der Union. Habe das gegen den damaligen Bundesvorstand der LSU durchgesetzt, bei einer Mitgliederversammlung, dass wir die Öffnung der Ehe fordern. Dann war die Ehe geöffnet und dann habe ich für mich im Grunde genommen gesagt, es reicht jetzt. Also die Gleichberechtigung ist erreicht. Ich muss nicht mehr, wenn ich 40 Jahre mit einem Mann zusammen bin und der kommt ins Krankenhaus und liegt im Sterben, dann war es bis dahin so zum Teil, dass wenn man nicht notarielle Verträge hatte, dass man nicht mal ins Krankenhaus zu ihm konnte. Da konnten irgendwelche entfernten Verwandten das verhindern. Das waren tatsächliche Diskriminierungen, die es noch gab. Als die abgeräumt waren, habe ich den Sinn und Zweck der schwulen Szene oder schwulen Bewegung nicht mehr gesehen und habe mich da zurückgezogen und habe einfach nur noch ein freies Leben gefeiert bis 2015. Und da wurde das verunmöglicht. Und da hatte ich dann tatsächlich irgendwann sehr häufig und jeden Abend körperliche Auseinandersetzungen mit diesen Leuten, die da reinkamen, weil ich mir das nicht gefallen habe lassen. Und ich habe die dann rausgeschmissen und habe, wenn die Straftaten begangen haben, die festgenommen, habe die Polizei gerufen. Und davon gibt es in der Tat eine ganze Reihe von Fotos und Videos, weil Freunde von mir das dann irgendwann aus Spaß so ungefähr oder zu Dokumentationszwecken begonnen haben aufzunehmen, wie ich da den Sheriff spiele. Und immer mehr haben mitgemacht. Irgendwann endete es so, dass die Bars Türsteher eingeführt haben. Nun, die gibt es bis heute und seitdem ist in den Bars auch Ruhe. Da passiert nichts mehr. Außerhalb der Bars sieht es ein bisschen anders aus, aber in den Bars ist wenigstens endlich wieder Ruhe.
Die berühmte Schafenstraße.
Genau.
Da ist es doch auch so, dass man jetzt Eintritt zahlen muss, um auf die Straße überhaupt zu kommen, oder?
Es gibt Großveranstaltungen, bei denen das so ist, weil ein Sicherheitskonzept gemacht wird. Die berühmten Merkel-Poller, die auch an Weihnachtsmärkten zu sehen sind, die gibt es dann zum Teil auch. Es ist viel Sicherheitsdienst da, wenn ein Karneval, ein CSD, das sind natürlich Großveranstaltungen. Und da ist es dann tatsächlich schon vorgekommen, dass die Kosten, diese enormen Kosten für die Sicherheit, aufgelegt werden, indem den Leuten ja Eintritt abverlangt wird. Oder zumindest, sie müssen Bändchen kaufen, um in die Bars beispielsweise reinzubekommen. Was ich auch nachvollziehen kann, die Wirte können das nicht selber stemmen. Diese Kosten, das sind dann halt Kosten der Allgemeinheit. Ja, und dann feiert man da in einem sehr gut abgesicherten schwulen Ghetto. Das hat nichts mehr mit der Freiheit der 90er Jahre zu tun, die ich erlebt habe.
Du hast Krav Maga gelernt oder konntest es schon und hast dann auch mit ein paar, ich nenne sie jetzt mal professionellen Griffen, die Leute recht schnell immer aus den Bars rauskatapultieren können. Und ich fand so lustig, Herr Professor Höcker, ich stellte mir natürlich damals noch einen weisen, grauhaarigen Professor mit Hornbrille vor, nicht so ein kölschli Jung wie dich. Der Professor Höcker schlägt sich mit Leuten, die Ärger machen in den Bars.
Ja, das war die Wut, die in mir einfach hochkam. Ich hasse ja so Begriffe wie Safe Space, aber ja. Im Prinzip war das ein sicherer Raum. Das war über Jahre ein sicherer Raum, mit dem man Spaß haben konnte, Freunde treffen. Und plötzlich war das alles ganz anders. Plötzlich kamen diese Leute rein und haben für Unruhe gesorgt. Und ich habe dann halt irgendwann, in Rücksprache natürlich mit dem Wirten, wenn die da zu viel Ärger gemacht haben, gesagt, sollen wir die jetzt einfach mal vielleicht rausschmeißen? Und dann habe ich das vielleicht mal mit einem Kellner zusammen oder dann irgendwann auch alleine gemacht. Die Wirte kannten mich und die haben gesagt, ja, lass den mal machen. Und dann habe ich das sozusagen mit dem Hausrecht der Wirte,
genau,
ich bin der
als
Jurist.
Jurist, ne? muss man ja das Hausrecht genau, bekommen.
Ich habe die also aufgefordert zu gehen und wenn sie nicht gegangen sind, habe ich sie auch rausgeschmissen. Oder wenn sie Straftaten schon begangen hatten, habe ich sie festgenommen und der Polizei übergeben. Also das ist x-fach passiert. Und ja, ich habe früher viel Kampfsport gemacht, also ich habe Judo gemacht und später Krav Maga. Und das war in der Tat tatsächlich hilfreich in diesen Situationen. Ja.
Es ist nicht immer gut ausgegangen. Es gibt auch Bilder von dir, wo deine Augen nicht mehr zu öffnen sind.
Ich habe einiges gehabt. Du siehst hier, wir sitzen uns hier gegenüber, hier ist eine Narbe an der Hand. Das ist eine sogenannte Boxerfraktur. Da habe ich zur Abwechslung mal geboxt, obwohl ich das nicht kann. Und es hat direkt geknallt. Ist direkt das Köpfchen hier abgebrochen an der Hand. Ich habe schon eine Flasche Bier an den Kopf gekriegt, ich hatte eine Rippenprellung. Ich bin auch mal K.O. gegangen, einmal. Häufiger war es andersrum. Also es ist schon einiges passiert tatsächlich. Einen Bruch hatte ich dann mal, als ich K.O. gegangen bin, bin ich gestürzt. Ja, es ist einiges passiert in diesen Jahren, aber ich habe mich davon nicht abhalten lassen, denn man muss, glaube ich, seinen Raum und seine Freiheiten verteidigen. Und ich bin als Zeuge dann in sehr, sehr vielen Strafverfahren dabei gewesen und habe gegen diese Leute ausgesagt und habe im Rahmen des mir Möglichen einfach das getan, was, glaube ich, alle tun sollten, um ja ihre Rechte und ihre Freiheit zu wahren. Immer im Rahmen des Gesetzes. Das Gesetz kenne ich. Ich bin nur dann eingeschritten, wenn ich gesehen habe, da ist eine Straftat begangen worden. Oder wenn ich das Hausrecht der Wirte ausgeübt habe. Denn irgendwann, wenn man das eine Zeit lang macht, dann entwickelt man natürlich einen Blick dafür, wer mit guten Absichten reinkommt und wer nicht. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass jeder, der irgendwie arabisch aussieht, rausgeschmissen wird oder sowas. Das ist überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil. Also es gibt genügend Araber oder Muslime, die friedlich da feiern. Aber man erkennt diejenigen, die böse Absichten haben. Wenn man eine Weile die beobachtet, dann erkennt man das an bestimmten Dingen. Wenn drei Leute gleichzeitig reinkommen, sich sofort in der Bar verteilen und dann ihre Jacken nicht abgeben, sondern anlassen und sich auch nicht mehr sehen, das ist einfach verdächtig. Also das sind so Verhaltensweisen, die typisch sind. Wenn ich sowas sehe, dann beobachte ich die, und wenn die dann anfangen, irgendwen anzutanzen, dann habe ich mir immer die Erlaubnis gegeben oder geben lassen, die rauszuschmeißen, und das ist dann auch normale Ausübung des Hausrechts.
Du hattest gerade von den glücklichen 90ern gesprochen. Da bist du ja auch sicherlich in der schwulen Szene hier in Köln aufgegangen. Das hat sich 2015 geändert. Wie hast du die Bewegung der Schwulen in Köln erlebt? Wie haben sie darauf reagiert? Du hast persönlich auf eine sehr rustikale Art reagiert. Wie hat die Bewegung als Ganzes, kann man sagen, dass es da so eine Einheitsreaktion gab oder eben gar nicht, weil jeder ganz einzeln und unterschiedlich unterwegs ist?
Am Anfang habe ich sehr viel Widerstand bekommen. Da sind viele Leute eingeschritten und hielten das für unmöglich, dass ich da sozusagen in Anführungszeichen Selbstjustiz übe. Das legte sich im Laufe der Zeit. Irgendwann haben immer mehr Leute gesehen, dass da wirklich was passiert und dass das nicht gut ist, was da passiert. Und es wurde auch immer mehr zu einem medialen Thema, und dann ist der Widerstand sozusagen erlahmt. Die Wirte haben sehr, sehr lange sich dagegen gesträubt, Türsteher einzuführen. Denn die Wirte hatten auch diese neue Freiheit in den 90ern, die halt ganz anders war als in den 70er, 80er Jahren, erlebt, sich erkämpft und wollten sie verteidigen. Aber es ging halt nicht mehr. Es ging nicht mehr. Man muss im Grunde genommen an den Türen stehen und nach bestimmten Kriterien die Leute aussieben, die da reingelassen werden. Und wenn man das nicht macht, gibt es nur Ärger. Es geht ständig das Licht an, ständig kommt die Polizei rein, Musik aus. Das war so eine typische Situation 2015, 2016. Dreimal am Abend ging das Licht an, Musik aus, Polizei kam rein. Dann bleiben die Bars irgendwann leer, dann bleiben die Leute halt zu Hause. Also man musste was tun. Und es hat lange gedauert, bis alle das eingesehen haben, und irgendwann wurden dann die Türsteher eingeführt.
Und das ist noch immer so?
Das ist noch immer so, und das würde auch sofort katastrophal werden, wenn es die nicht mehr gibt.
Immer noch?
Genau.
Du hast Jura studiert, natürlich, klar. Deine ganze Biografie ist aber insofern lustig, als dass du ja zwar als Rechtsanwalt sicherlich gearbeitet hast, aber vor allen Dingen auch ein Medienstar geworden bist, noch bevor du eine Medienkanzlei gegründet hast. Du hast im Fernsehen gearbeitet, also mit Barbara Salisch, mit Frau Kiewel, die Show der Rechtsirrtümer. Hast daraus Bücher geschrieben, die zu Millionen Bestsellern wurden. Das wissen die wenigsten, weil sie nicht natürlich heute mit den ganzen großen Verfahren vom Bundesverfassungsgericht und um die Meinungsfreiheit in Verbindung bringen. Aber dass du selbst auch ein wirklicher Autor, Fernsehstar warst. Wie bist du dazu gekommen?
Kleine Korrektur, es waren leider nicht Millionen Bücher, aber ich glaube knapp 1 Million sind wir inzwischen insgesamt.
Yeah.
Wobei jetzt nicht mehr viele verkauft werden. Das kam dadurch, ich war zunächst in einer Großkanzlei angestellt, als Anwalt, ein paar Jahre in der Kanzlei Linklaters. Und nachdem ich das aufgehört und mich selbstständig gemacht hatte, habe ich erstmal nicht sehr viel zu tun gehabt und habe dann mir überlegt, dass ich ein Buch schreibe, was ich immer schon mal schreiben wollte. Nämlich das Lexikon der Rechtsirrtümer, also Fehlvorstellungen, typische Fehlvorstellungen im Recht, sowas wie Beamtenbeleidigung, die es gar nicht gibt, oder Mord passiert, ist geplant, und Totschlag passiert im Affekt, glauben viele Leute. Und mit diesem Quatsch habe ich halt mal aufgeräumt. Und dieses Buch wurde ein Spiegel-Bestseller. Es gab dann noch einen zweiten und einen dritten Teil und danach noch drei andere. Also insgesamt waren es 6 Spiegel-Bestseller, die ich da geschrieben habe. Und dadurch wurden Veranstalter von Comedy-Programmen auf mich aufmerksam. Damals war, das ist jetzt fast 20 Jahre her, war Bastian Sick auf Tour mit dem Programm Der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Es war so die Hochzeit, wo anspruchsvolle Comedy gemacht wurde zu solchen Themen. Dann kam halt man auf die Idee, dass man das auch mit Jura machen könnte. Und dann hat jemand mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit einem Comedy-Programm auf die Bühne zu gehen. Ein Comedy-Autor würde mir aus meinen Büchern ein Programm schreiben. Ich habe gesagt, ja, macht mal. Und dann haben wir das gemacht. Dann bin ich Ende 2007 mit meinem Comedy-Programm Einspruch auf Tour durch Deutschland gegangen. Es hat großen Spaß gemacht, hat mir tatsächlich auch was gebracht. Es ist gut, wenn man mit einem 90-Minuten-Programm mal solo auf einer Bühne steht jeden Abend. Das hilft einem sogar im Gerichtssaal, diese Sicherheit, die man da gewinnt. Ja, und dann wurde, nachdem das ein großer Erfolg war und ich mit meinen Büchern sowieso schon in sämtlichen Talkshows ständig war, kam man noch auf die Idee, Fernsehproduzenten kamen auf mich zu und sagten, machen wir doch eine Fernsehsendung draus. Ich habe mir das von mehreren angehört und habe mir dann bei Günther Jauch, der hatte das interessanteste Konzept vorgelegt, und dann habe ich mich dazu entschieden, den Versuch zu unternehmen, Fernsehmoderator zu werden. Und hatte dann meine eigene Sendung, Einspruch, die Show der Rechtsirrtümer, zusammen mit Andrea Kiewel bei RTL. Immer mittwochs 21:15 Uhr. Das lief auch sehr gut. Wir haben das 2 Staffeln gemacht. Dann wurde es wieder abgesetzt. Ja, und parallel dazu war ich natürlich immer Anwalt. Aber seitdem bin ich nur noch Anwalt und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Aber ich bin froh, dass ich diese anderen Dinge, diese Ausflüge gemacht habe. Das war bunt und lustig und unterhaltsam und hat mich auch weitergebracht.
Das heißt, die Medienkanzlei Höcker, die ja sehr groß ist, eigentlich die Medienkanzlei in Deutschland geworden ist, die hast du wann gegründet? Immerhin trägt sie ja deinen Namen.
Ich bin seit dem Jahr 2000 Anwalt. Ich habe bis 2003 dann angestellt gearbeitet in Kanzleien, erst in London, dann bei Linklaters in Köln. Und 2003 habe ich mich selbstständig gemacht. 2004 kam dann mein erstes Buch raus. 2007 war ich mit der Comedy-Show auf Tour und 2009 bis 2011 habe ich dann die Fernsehsendung gehabt. So kam das, aber die eigene Kanzlei hatte ich seit 2003 immer.
Und hattest du da schon Fälle, die auch überregional bekannt waren oder Mandanten, die man kennt, über die du reden darfst?
Ja, ich habe 2004, als ich mein erstes Buch, als das ein Bestseller wurde, hat der Kölner Stadtanzeiger darüber berichtet. Das hat Günther Klum gelesen, der Vater von Heidi Klum. Und er rief mich dann an und sagte, die Heidi braucht gerade einen neuen Anwalt für Medienrecht, ob ich das nicht machen möchte. Und dann habe ich meine erste sehr bekannte Mandantin gehabt, nur ein Jahr nach Gründung meiner eigenen Kanzlei. Das war natürlich toll. Und dann habe ich 11 Jahre lang Heidi Klum vertreten, medienrechtlich. Das war tatsächlich das erste große, bekannte Mandat, mit dem ich in der Öffentlichkeit aufgetreten bin.
Heidi Klum hat deine Kanzlei, kann man das sagen, groß gemacht? Oder war sie im Wachstum begriffen und sie war nur ein prominenter Kandidat?
Sie war im Wachstum begriffen, aber das ist sicher ein Leuchtturmmandat gewesen, was mir am Anfang sehr, sehr, sehr geholfen hat. Das nächste war dann sicher Jörg Kachelmann, der 2010 durch eine Falschbeschuldigung festgenommen wurde. Viele werden sich noch erinnern. Das war ein Mandat, was wir hier in der Kanzlei mit 5 Leuten parallel betreut haben, mit riesigem Aufwand, was auch sehr erfolgreich verlaufen ist. Das war das zweite ganz bekannte Mandat, was wir hatten und viele sind dann gefolgt.
Ja, richtig, Kachelmann, da warst du mir noch unbekannt, aber als Name das erste Mal untergekommen, weil der Prozess gegen Kachelmann fand ja in Mannheim statt. Ich lebte damals in der Nähe und bekam das hautnah mit. Aber ihr habt ihn ja nicht strafrechtlich vertreten, sondern medienrechtlich.
Genau.
Das ist ja schon ein großer Unterschied. Und das sind ja auch 2 Kategorien, die sich selten überschneiden. Strafsachen macht ihr gar nicht.
Wir machen ganz selten, also wenn es ums Äußerungsrecht geht, also um die Strafbarkeit einer Äußerung, dann gibt es manchmal Fälle, in denen wir zum Teil auch strafrechtlich tätig sind. Aber in aller Regel, selbst in solchen Fällen, geben wir es ab an Strafverteidiger. Und deletieren da nicht selber rum. Es gibt ganz wenige Fälle, die geeignet sind dafür, dass wir das auch selber machen, aber in der Regel machen wir das nicht.
Ich will nochmal an den Anfang zurück, Ralf. Du kommst aus bürgerlichen, ich sag mal, Mittelstandsverhältnissen. Und würdest du sagen, du hast dich emporgearbeitet? Die große Medienkanzlei wurde dir nicht in die Wiege gelegt. Geerbt hast du sie schon mal gar nicht. Wolltest du genau dahin, wo du heute bist und zu dem, was du heute machst? Oder sind viele glückliche Fügungen eingetreten und dein Erfolg eher Zufall?
Also ich war immer ehrgeizig. Ich wollte immer was leisten und sicherlich auch, dass es mir gut geht finanziell. Das war schon immer ein Ziel. Dass es Jura werden würde, das war mir erst sehr spät klar. Ich bin sehr froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Das ist genau die richtige Entscheidung gewesen, auch in der Rückschau, weil das einfach meinen Begabungen und Interessen entspricht. Ja, aber ja, also ich glaube, als leistungsorientiert kann ich mich bezeichnen. Also leistungsorientiert war ich schon immer. Ja, das ist ganz sicher so.
Aber du hast auch im Hotel gearbeitet als Page und also du hast auch Zeiten erlebt, wo das Geld nicht so reich geflossen ist.
Na klar, also mein Vater hat als angestellter Ingenieur sein Leben lang gearbeitet. Der hat ein ganz normales, ordentliches Gehalt gehabt, aber große Sprünge sind da natürlich nicht mit drin gewesen. Das heißt, alles, was ich irgendwie extra haben wollte, ein eigenes Auto oder sowas, natürlich musste ich mir alles finanzieren. Ich habe mir in sehr jungen Jahren schon mit 22 eine eigene Wohnung gekauft, die ich mir komplett zusammengespart habe über Jahre. Ich habe halt nichts mir gegönnt ansonsten. Ich wollte unbedingt eine Eigentumswohnung haben. Und das hat funktioniert, sodass ich mit 23 dann in meine eigene Wohnung ziehen konnte. Und das hat mir eine extreme Beruhigung gegeben. Das fand ich schon gut. Also sowas meine ich mit Leistung. Also ich möchte Leistung erbringen, aber auch eine gewisse finanzielle Sicherheit haben. Das war sicher immer ein Antrieb.
Wann hast du deinen jetzigen Mann kennengelernt?
Am 25. Januar 97. Wahrscheinlich war es schon am 26. Das war nach Mitternacht, glaube ich. Da kam ich von einer Karnevalssitzung in der erwähnten Schafenstraße. Gibt es die berühmte Bar Corner und da habe ich ihn kennengelernt. Ich hatte ihn vorher schon mal gesehen in einer Hetero-Disco, nämlich im Club Das Ding am Zülpicher Platz. Da war er mir schon mal aufgefallen und dann habe ich ihn plötzlich in einer schwulen Kneipe wieder gesehen. Und da haben wir uns kennengelernt, ja, und seitdem sind wir zusammen, jetzt seit fast 30 Jahren.
Ja, das heißt, ihr seid seit 30 Jahren ein Paar. Du hast dich für die Ehe für alle eingesetzt. Und ihr seid auch verheiratet jetzt.
Wir haben noch geheiratet, bevor es die Ehe für alle gab. Da gab es nur die eingetragene Lebenspartnerschaft. Wir haben jetzt das Upgrade auf die Ehe noch nicht gemacht. Vielleicht machen wir es irgendwann mal, müssen wir mal gucken. Aber eigentlich ist es ja nicht nötig. Die Rechtsfolgen sind sowieso die gleichen.
Juristisch macht das keinen Unterschied.
Nein, nein.
Du bist nicht verheiratet. Ich finde ja den Schritt zur Ehe für alle eigentlich übertrieben. Würdest du sagen, ist es trotzdem noch der Richtige gewesen damals?
Ja, absolut. Ich halte die Ehe eben nicht für etwas Heiliges wie viele. Also ich halte, sie ist ein Rechtsinstitut. Und ein Rechtsinstitut kann, wenn es mit Sinn erfüllt ist, dass Männer Männer heiraten oder Frauen Frauen, wenn man da eine sinnvolle Begründung für finden kann und die kann man finden, dann sollen das tun. Und dann muss man auch nicht differenzieren, ob ein Mann eine Frau heiratet oder ein Mann einen Mann. Das ist ungewohnt, klar, für Leute, die sehr konservativ denken vor allem. Aber nur weil es ungewohnt ist, muss das nicht heißen, dass man es nicht machen soll. Ich verstehe es aus Sicht von sehr religiösen Menschen, für die es was Heiliges ist. Da verstehe ich den Unwillen. Aber wenn man das eben nicht ist, sondern es nüchtern als ein Rechtsinstitut betrachtet, dann ist es letztlich völlig egal. Es gibt dann Leute, die sagen, ja, dann könnte man ja theoretisch auch zwei Männer heiraten oder drei oder seine Katze. Und da sage ich überraschenderweise, ja, theoretisch ginge das. Wenn es irgendeinen Sinn ergäbe, wäre ich auch dafür. Es ergibt aber keinen Sinn. Wenn es einen Sinn ergäbe, dass man einen Stein heiratet, dann soll man von mir aus einen Stein heiraten können. Nur kann mir keiner erklären, welcher Sinn das ist. Anders als bei einer Ehe zwischen zwei Männern oder zwei Frauen. Wir versprechen uns, dass wir füreinander einstehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Und wir entlasten damit auch die Gesellschaft, dass wir das tun und uns gegenseitig unterstützen und eben nicht darauf verlassen, dass die Gesellschaft uns trägt. Und das finde ich gut und richtig und unterstützenswert. Und dann sehe ich überhaupt keinen Sinn darin, warum man jetzt zwischen einer Ehe zwischen zwei Männern oder einer Ehe zwischen Mann und Frau unterscheiden soll. Der einzige Unterschied, der zugegebenermaßen nicht ganz unwichtige, ist, dass in einer heterosexuellen Beziehung, jedenfalls normalerweise, wenn beide fruchtbar sind, Kinder dabei rauskommen können. Natürlich geht das nicht bei zwei Männern und zwei Frauen, jedenfalls nicht ohne Tricks. Aber dieser Aspekt, dass man sich fortpflanzen kann, dass das jetzt der entscheidende Grund dafür ist, dass die Verbindung zwischen zwei Menschen als gesetzlich schützenswert gekennzeichnet und auch entsprechend gewürdigt wird, also das sehe ich nicht. Da gibt es noch ganz andere Gründe, die aus meiner Sicht entscheidender sind. Und dann sollte man auch einfach sagen, komm, dann ist es das Gleiche, es wird gleich behandelt, es wird nicht unterschiedlich angesehen, es gibt nicht die in Anführungszeichen bessere Version und die etwas weniger gute Version, also Ehe, eingetragene Lebenspartnerschaft. Lasst uns das gleiche Etikett draufpappen und gut ist. Ich verstehe nicht, was man dagegen haben kann.
Ich will da auch gar nicht jetzt einsteigen. Ich will aber an dem Begriff, den du gerade benutzt hast, dem Trick, nochmal festhalten, weil ihr habt drei Kinder.
Ja.
Ich sage das auch vor dem Hintergrund, dass, obwohl ich da ganz anderer Meinung bin als du, meine Frau Patentante eines deiner Kinder geworden ist. Wir lieben alle drei, wir lieben unser Patenkind besonders. Also es ist schon auch ganz abseits jeder Meinungsverschiedenheiten eine sehr, sehr persönliche Lebensentscheidung, auch die, die wir getroffen haben bei der Übernahme der Patenschaft. Und das sage ich vor allem auch, damit klar wird, man kann anderer Meinung sein, so wie wir jetzt, muss aber deswegen sich die praktischen Lebensumstände und auch seine Sympathien nicht unbedingt davon beeinflussen lassen. Was für einen Trick habt ihr angewandt, um an diese drei Kinder zu kommen?
Wir haben diese Kinder in den USA mit Leihmüttern bekommen, mit der Hilfe von Leihmüttern und einer Eizellspenderin. Alle drei Kinder sind also von derselben Eizellspenderin, auch vom selben Samenspender, in Anführungszeichen, nämlich von mir. Das heißt, es sind hundertprozentige Geschwister, genetisch gesehen, die von zwei verschiedenen Frauen ausgetragen wurden, von Leihmüttern in den USA. Der Hintergrund ist, in den USA ist es so, die Leihmutter soll nicht die genetische Mutter des Kindes sein und die genetische Mutter soll nicht das Kind austragen, damit beide sich natürlich ein bisschen distanzieren können und kein Problem damit haben, wenn das Kind dann in diesem Fall bei einem schwulen Paar aufwächst. So haben wir das gemacht. Wir haben jetzt diese drei wunderbaren Kinder, die wir lieben und die uns lieben und leben mit denen ein relativ sich normal anfühlendes Leben. Ich komme ja aus einer heterosexuellen Familie. Ich weiß, wie es da gelaufen ist. Das läuft bei uns nicht viel anders. Und ich weiß nicht, was da das Problem sein soll. Ich verstehe, dass wenn man das nicht kennt, dass das so einen gewissen Widerwillen vielleicht in einem hervorruft. Und wieso sollten zwei Männer ein Kind haben oder zwei Frauen? Das ist ja ekelhaft oder so. Dass Menschen so denken oder fühlen, besser sagen, kann ich sogar nachvollziehen. Alles, was ungewohnt ist, lehnt man als Konservativer vielleicht erstmal ab. Das geht mir in anderen Fällen ja genauso. Ich musste mich auch an den Gedanken gewöhnen. Aber wenn man dann drinsteckt, die Normalität tritt ganz, ganz, ganz schnell ein. Eine Normalität, der Begriff kommt von Norm. Normen werden von Menschen gesetzt und gemacht. Es sei denn wieder, man ist religiös.
Naja, oder man ist Biologist. Jetzt widerspreche ich dir mal im Sinne von, es gibt ja auch eine biologische Tatsache. Und es geht nicht darum, dass zwei Männer Kinder haben. Weil ich finde auch zum Beispiel, wenn man verheiratet war, viele homosexuelle Männer erkennen erst später, dass sie homosexuell sind, haben dabei schon Kinder und lassen dann vielleicht auch ihre Kinder in der neuen Partnerschaft aufwachsen. Alles, das finde ich nicht. Es geht um den Begriff des Human Engineering. Also, dass man sozusagen.
Also, sowas wie künstliche Hüftgelenke oder Brillen.
Also, Krankheitszustände, die du prophylaktisch haben mit Antibiotika oder die schon eingetreten sind, die du heilst, indem du ein künstliches Hüftgelenk, ist was anderes als dieses Mysterium des Lebens zu engineeren.
Also, ganz nüchtern wie ein Jurist, ich mache eine Güterabwägung vom Ergebnis her. Du weißt ja, ich habe mit unserer gemeinsamen guten Freundin Birgit Kelle diskutiert in einer Talkshow bei News über die Frage, sie hat ja ein Buch geschrieben gegen Leihmutterschaft. Sie kennt auch meine drei Kinder und ich habe dafür argumentiert. Was ich ihr vorgeworfen habe, ist nicht, dass es keine Argumente gegen Leihmutterschaft gibt. Es gibt sie. Sie hat ein paar ganz gute Argumente zusammengetragen. Sie hat auch Dinge zusammengetragen, wo ich sage, das sind eigentlich keine Argumente, denn das lässt sich alles regulieren, abschwächen, dann sind das keine Probleme mehr. Aber sie hat ein paar Punkte gemacht. Was sie nicht getan hat, ist abzuwägen. Und das werfe ich jedem vor, der sich gegen Leihmutterschaft äußert, dass die meisten eben nicht abwägen. Sie sagen, so wie du es auch gerade gemacht hast, man muss doch im Prinzip die Biologie achten. Warum denn? Warum muss man denn die Biologie achten? Wenn man nicht religiös ist und ich bin nicht religiös, dann muss man die Biologie nicht achten. Die Biologie ist da und wenn wir sie ändern in unserem Sinne, dann tun wir das und das tun wir ständig. Diese Vergötterung der Natur, die es seit ein paar hundert Jahren in westlichen Zivilisationen gibt, die es früher nicht gab, die halte ich für falsch. Und die meisten Menschen halten sie offensichtlich für falsch, wenn sie einen Deich bauen, damit das Meerwasser nicht reinkommt oder das künstliche Hüftgelenk sich einbauen. Wir können uns alle wieder nackt in die Höhle setzen und Beeren sammeln, das können wir machen, aber wir haben die Natur eigentlich bezwungen und wir sollten das tun, solange es uns nützt und niemandem schadet. Es ist eine Güterabwägung. Und das, was hier jetzt entstanden ist bei uns, das ist eine Familie, die mancher nicht als Familie betrachten mag, aber wir betrachten sie so. Es ist eine Familie, es ist Leben entstanden. Es ist Leben entstanden. Leben ist ein Wert an sich, ein großer Wert. Es ist Liebe entstanden. Es ist Glück und Erfüllung entstanden. Es ist eine Solidargemeinschaft, eine Familie entstanden. Das sind alles unglaublich wichtige und wertvolle Dinge für die betroffenen Menschen. Ich empfinde großes Glück, seit ich meine Kinder habe. Es ist wirklich enormes Glück. Ich bin heilfroh, dass sie da sind. Ich bin sicher, dass meine Kinder auch heilfroh sind, dass sie da sind. Mein Mann ist froh. Also es hat uns glücklich gemacht, es hat Leben geschafft, es hat der Gesellschaft 3 Steuerzahler irgendwann gebracht, wenn man mal ganz nüchtern das auch so betrachtet. Es ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig, dass Menschen wieder Kinder bekommen. Und die Nachteile, die es gibt, lassen sich großenteils regulieren, umschiffen, abschwächen. Und wenn man dann auf der linken, auf der rechten Seite der Waagschale sich anguckt, was da dann noch liegt, dann spricht meines Erachtens weitaus mehr dafür, die Leihmutterschaft zulässig zu machen. Und dafür bin ich auch, dass es in Deutschland passiert, als dagegen spricht.
Warum keine Kinder adoptieren als Paar, das biologisch nicht in der Lage ist, Kinder zu kriegen?
Das hat mehrere Gründe. Erstens möchte ich eigene Kinder haben. Ich möchte mich in meinem Kind wiedererkennen. Ich möchte, dass mein Kind sich in mir wiedererkennt. Das halte ich für wichtig. Zweitens, es gibt viel mehr adoptivwillige Eltern als mögliche Adoptionskinder. Und das wird mir jetzt den Widerstand von irgendwelchen queeren Gruppen wahrscheinlich einbringen. Ich halte es prinzipiell für besser, wenn ein Kind bei Mann und Frau aufwächst, als bei Mann und Mann oder bei Frau und Frau. Das wird überraschen viele, weil ich das ja nochmal genau das mache. Aber ich sehe, dass Männer anders sind als Frauen und dass beide in ihrer Unperfektheit sich wunderbar ergänzen. Und dann beim Kind kommt was Vernünftiges dabei raus. Also Mann und Frau ergänzen sich, glaube ich, ganz gut. Mann und Mann, Frau und Frau können sich auch sehr gut ergänzen. Aber ich glaube schon, dass in einer homosexuellen Beziehung oder einer Familie mit 2 homosexuellen Eltern dem Kind tatsächlich etwas fehlt. Das ist einer der Nachteile, den das Ganze hat, den ich auch nicht bestreite, den man ausgleichen kann. Unterm Strich entsteht kein riesiger Schaden oder überhaupt, wenn überhaupt ein Schaden entsteht, wenn man das alles geschickt macht. Da habe ich mich sehr intensiv mit befasst mit dem Thema. Deswegen ist das kein ausschlaggebendes Argument für mich gegen Leihmutterschaft. Aber wenn ich die unmittelbaren Vergleiche habe, sollte ein Kind bei einem heterosexuellen oder einem homosexuellen Paar aufwachsen, dann ist wahrscheinlich, wenn ansonsten alle Faktoren identisch sind, ist es womöglich bei dem heterosexuellen Paar etwas besser aufgehoben als bei dem homosexuellen, weil es eben sowohl männliche als auch weiblichen Einfluss mitnimmt und beides ist wertvoll. Nochmal, ganz wichtig, ich sage damit nicht, dass ein Kind nicht gut und gesund bei Schwulen oder Lesben aufwachsen kann. Ich sage nur, dass womöglich es bei einem heterosexuellen Paar noch besser ist im Schnitt. Aber das ist ein Bauchgefühl. Ich kenne keine Statistik, die das belegen könnte, aber es ist ein Bauchgefühl. Und ich würde diesen Aspekt bei einer Güterabwägung berücksichtigen. Also mit anderen Worten, ich überlasse die Adoptionskinder gerne heterosexuellen Paaren und habe dann eigene Kinder gemacht. Und übrigens, der dritte Vorteil ist natürlich, ich glaube, dass wir Kinder brauchen. Adoptionskinder sind schon da. Wir haben sozusagen neue in die Welt gesetzt, die es noch nicht gab und die diese Welt hoffentlich bereichern.
Und mit Patentanten, die sich liebevoll kümmern und das weibliche Element.
So. Ja, das ist ein Aspekt. Schön, dass du es ansprichst. Natürlich sehen wir, dass die Kinder auch weibliche Bezugspartner brauchen oder Bezugspersonen brauchen. Sie haben sie im Kindergarten, in der Schule, da sind nur Frauen. Sie haben sie durch, in diesem Fall, die Patentante. Es gibt noch andere Frauen, die sich da sehr einbringen. Diesen Aspekt gibt es. Das sind keine Mütter, wird jetzt jeder sagen. Ja, das sind keine Mütter. Aber trotzdem kann damit schon mal vieles abgefedert werden. Und ich weiß nicht, ob du den Eindruck hast, dass die Kinder einen an der Klatsche haben. Denen geht's gut und die haben ein schönes Leben und wir haben alle zusammen ein schönes Leben und ich bin heilfroh, dass wir das gemacht haben.
Das führt mich eigentlich schon auf die Zielgerade unseres Gesprächs, die jetzt nicht den Juristen fragt, auch nicht den kölschen Jungen Ralf Höcker, sondern den politischen Menschen. Du warst lange in der CDU, während deines Jurastudiums Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung. Als wir uns kennenlernten, hast du bereits gefremdelt mit deiner Partei, die ja mit Merkel-Begeisterung und Öffnung der Grenzen eine merkwürdige Entwicklung angenommen und eben auch entfacht hatte. Du hast dann die Werteunion mitgegründet in der damaligen CDU. Hans-Georg Maaßen war auch eine Zeit lang Teil deiner Kanzlei gewesen. Du bist dann 2020 aus der CDU ausgetreten. Du hast gesagt, in keiner politischen Organisation bist du mehr Mitglied, keine politischen Ämter strebst du an. Nun kenne ich ja die CDU etwas. Komme ja selbst aus einem CDU-Haushalt. Meine Mutter war lange Abgeordnete in der Hamburger Bürgerschaft. Mir einen Ralf Höcker unter all den CDUlern und jungen Leuten von der Jungen Union vorzustellen, befremdete mich lange. Dann musste ich aber feststellen, dass ich mich geirrt hatte, ehrlicherweise. Denn immer wenn ich dich mit CDUlern zusammensah oder wir gemeinsam saßen, spürte ich eine Verbindung, die mir zu CDUlern fehlt, die du aber hast und die ich bereit bin, jetzt mal ganz vereinfacht einen karmischen Zusammenhang zu nennen. Das ist ja meistens der Grund für Gruppenzugehörigkeiten. Tat dir der Austritt aus der CDU dann weh?
Also, ich bin mit 15, 1986, in die Junge Union eingetreten. Ich bin Kohlianer, ich war immer Kohl-Fan. Gefremdelt habe ich überhaupt nicht mit der JU und später auch mit der CDU, wo ich einige Jahre später eingetreten bin. Das war und ist meine politische Heimat, wo ich mich eigentlich immer zu Hause gefühlt habe. Die CDU damals war aber auch noch eine andere, als sie heute war. Es gab damals verschiedene Lager. Es gab immer schon die ganz Linken, das war aber eher so die CDA, diese CDA-Richtung. Mhm. Es gab die sehr, sehr, sehr Rechten, also wirklich sehr, sehr Rechte, zu denen ich nicht gehörte. Zu der CDA-Richtung gehörte ich auch nicht. Dann da gab es die religiösen Frömmler, zu denen gehörte ich auch nicht. Ich war irgendwo in der Mitte, nicht religiös, vernünftig, habe bei vielen Themen keine klare Meinung gehabt, zum Beispiel über Atomkraft, Abtreibung, da bin ich mehrmals hin und her geschwankt im Laufe meines Lebens. Da war ich nie ideologisch gefestigt, aber trotzdem war diese Union immer meine politische Heimat. Und das hat sich erst verloren in den Merkel-Jahren, vor allem dann eben um 2015 herum, aus den bekannten Gründen. Das hat mich entfremdet von nicht den Menschen dort, denn ich empfinde es so, dass die Leute, die da Mitglied sind, eigentlich noch genauso sind wie immer. Die Hardcore-Nazis gibt es nicht mehr. Aber ansonsten ist das eigentlich, ist der Laden von innen, wirkt er mich auf mich genauso wie vor 40 Jahren. Nur was dann oben in Politik repräsentiert wird, das ist was vollkommen anderes. Und das gefällt mir nicht. Von dem distanziere ich mich und deswegen haben wir ja auch die Werteunion gegründet, weil wir sozusagen der Meinung an der Basis wieder eine größere Stimme verleihen wollten.
Dein Austritt aus der CDU 2020 hatte, wenn ich es richtig erinnere, ein paar Gründe. Das war ja nicht nur wegen der Werteunion, sondern auch, weil eine richtige Kampagne gegen dich eingetreten war.
Nicht nur gegen mich.
Nicht nur gegen dich, auch den Alexander Mitsch hat es ja auch getroffen von der Werteunion.
Viele, viele. Also es gab über Wochen, es muss eine konzertierte Aktion gewesen sein, es poppten plötzlich anonyme Webseiten auf denen Unwahrheiten, Halbwahrheiten und Wahrheiten veröffentlicht wurden über führende Mitglieder der Werteunion. Ich bin Presserechtler, ich mache das beruflich, gegen Presseberichte vorzugehen, schon bevor sie entstanden sind im Idealfall. Ich habe wochenlang nichts anderes gemacht, als kostenlos natürlich meine Vorstandskollegen gegen eine Schmutzberichterstattung von mehreren Medien, die plötzlich alle auf einmal anfragten wegen aller möglicher echter oder vermeintlicher Skandale, die sie ausgegraben haben, und habe uns alle da verteidigt. Das war wenige Wochen vor der Geburt meines ersten Sohnes. Ich war also auf dem Absprung in die USA. Wie gesagt, meine Kinder sind in den USA alle geboren. Und ich kriegte dann irgendwann einen Anruf und man sagte mir, also ein paar Teilfreunde sagten mir, es waren zwei Anrufe, ich sollte mal lieber meine politischen Tätigkeiten niederlegen, denn das würde sonst so weitergehen. Das war keine Drohung, so wurde das oft wahrgenommen von anderen, so habe ich mich vielleicht auch missverständlich ausgedrückt. Das war keine Drohung, sondern eine Warnung von Leuten, die es gut mit mir meinten. Ich habe mir dann, wie gesagt, einen Monat vor der Geburt meines ersten Sohnes gedacht, okay, also ich verdiene hiermit kein Geld, das ist alles Ehrenamt. Im Gegenteil, ich buttere hier wochenlang Arbeit da rein, um eine Schmutzkampagne abzuwehren. Ich bin jetzt erstmal ein paar Wochen außer Gefecht gesetzt und muss in die USA. Ich schmeiß jetzt alles hin. Das war ein relativ kurzfristiger Entschluss, der ist aber richtig gewesen. Ich bin seitdem nirgendwo mehr Mitglied. Ich konzentriere mich voll auf meine beiden Rollen. Anwalt, als solcher bin ich natürlich auch in den sozialen Medien aktiv. Also ich bin Anwalt, ich bin ein sehr öffentlicher Anwalt und Vater. Das sind meine beiden Rollen. Politik zu gestalten, das möchte ich anderen überlassen. Das werde ich nicht mehr machen, da bin ich mir sehr sicher. Da werde ich nie zu sicher sein, aber ich kann mir nicht denken, dass ich das nochmal tue. Ich gehe in diesen Rollen, diesen beiden Rollen, die ich jetzt habe, vollkommen auf.
Das klingt jetzt sehr gleichmütig und undramatisch. Ich will gar nicht sagen weichgespült. Wobei ich jetzt mal unterstelle, dass deine Schilderung nicht die ganze Wahrheit sein dürfte. Aber was die Wahrheit genau ist, vermag ich auch nicht zu sagen. Aber es muss doch emotionale Wunden hinterlassen haben, derart öffentlich und medial verfolgt zu werden, vor allen Dingen ohne als gestandener Medienanwalt etwas dagegen machen zu können. Die Abwehr von Schmutzkampagnen ist ja dein Geschäft und dann selbst in eine zu geraten?
Also was ich gesagt habe gerade ist wahr, aber es ist nicht unwahr, weil du hast schon recht, dass ich möglicherweise nicht das ganze Bild geschildert habe. Das möchte ich auch nicht unbedingt. Also vielleicht mache ich das mal irgendwann, aber das ist noch zu früh. Also ich muss nicht erzählen, was damals alles los war. Also das muss alles nicht sein.
Aber dass du auf einmal illegalen Waffenbesitz gehabt haben solltest.
Genau, das kann ich ja erzählen. Das war Teil dieser Kampagne. Also es war wie gesagt eine Schmutzkampagne. Es gab plötzlich eine anonyme Website, die aufploppte und die alles Mögliche recherchiert hatte oder recherchiert zu haben glaubte. Unter anderem, dass ich angeblich mir auf der Seite migrantenschreck.de, auf der Seite Website migrantenschreck.de, soll ich mir scharfe, echte Waffen gekauft haben. Das hat irgendein Spaßvogel, hat tatsächlich auf der Seite migrantenschreck.de meine Daten, ich weiß auch, wer das war, das ist anhand bestimmter Indizien, ist das relativ klar, wer das gewesen ist. Das war nämlich ein Gegner, gegen den wir in unserer Kanzlei vorgegangen sind. Der hat da eine veraltete Wohnanschrift, die er kannte, von mir eingetragen, die Telefonnummer eines Mandanten von mir, nämlich gegen den, das war wohl eine Botschaft an mich, eines Mandanten von mir, für den wir gegen diesen Typen vorgegangen sind, und dann meinen Namen und meine E-Mail-Adresse, und hat dann mit diesen Daten im Bestellformular irgendwelche scharfen Waffen bestellt an meine vermeintliche Wohnanschrift, die damals schon gar nicht mehr aktuell war. Das ist passiert, und dann kriegte ich irgendwie Jahre später eine Presseanfrage, ob ich nicht beim Migrantenschreck mir Waffen gekauft hätte. Mit so einem Quatsch, mit solchen Anfragen hatte ich zu tun, und nicht nur eine. Und auch meine Vorstandskollegen hatten diesen Unsinn halt. Jeden Tag kam sowas. Von renommierten deutschen Zeitungen kam das. Und das war halt sehr mühselig, das alles abzuwehren. Ich habe dann irgendwann, ich bin eingeknickt. Anders kann man es nicht sagen. Ich bin dann eingeknickt und habe mir gesagt, das ist alles nicht wert. Mit so einem Dreck befasse ich mich nicht. Ja, deswegen fokussiere ich mich jetzt auf die Rollen eines Vaters und eines Anwalts.
Nun ist dahinter ja auch immer was Emotionales. Ich weiß, es gab Brandanschläge auf dein Haus, als wir noch in der Südstadt gewohnt haben. Und als die Korrektivgeschichte losging, wo es um diese Wannsee-Konferenz 2.0 gegangen sein soll, da haben wir kurz darauf telefoniert, weil ich erschüttert war, ob ich vielleicht auch eine Akte beim Bundesamt für Verfassungsschutz hätte und so weiter. Und da bist du natürlich mein erster Ansprechpartner, weil du Jurist bist. Und ich erinnere, dass du auch schockiert warst. Das erste Mal habe ich dich anders erlebt als sonst. Du bist Rationalist, du bist sehr kontrolliert, aber da warst du angefressen. Kannst du mal schildern, ob da irgendein Universum entweder sich geschlossen oder sich eröffnet hat, was du vorher nicht für möglich gehalten hättest?
Das war ein Aspekt unter vielen. Es haben sich viele Dinge geändert in diesem Land, die von der liberalen Demokratie, die ich mal kennengelernt habe, es in Richtung einer eher autoritären Demokratie Stück für Stück bewegt haben. Alles dieses ganze Theater um Korrektiv und die Potsdam-Konferenz, das war ein Ding. Viele, viele Kleinigkeiten, Beweislastumkehr im Beamtenrecht, die Frau Faeser da, glaube ich, eingeführt hat, der Digital Services Act, die immer stärkere Überwachung, dann die Rechtsprechung oder die Praxis, dass plötzlich man den Staat delegitimieren kann und dass das verfassungsfeindlich sein soll. Das sind alles Dinge, die ich mal in der Uni anders gelernt habe. Also ich habe unseren Staat in den Staatsrechtsvorlesungen anders kennengelernt als in diesen Jahren. Und das war eine wirklich und ist eine wirklich besorgniserregende Entwicklung, bei der mit vielen kleinen Schritten es immer weiter geht in Richtung einer autoritären Demokratie. Und es kann gut sein, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt selber nicht mehr, dass das erste Mal war, dass du dieses Entsetzen bei mir verspürt hast. Aber das gibt es seit längerem und es wird nicht besser.
Ich weiß mit deiner Kanzlei, dass du natürlich daran arbeitest, dass sich das alles wieder in vernünftige Bahnen zurückentwickelt oder zumindest das Unvernünftige oder Totalitäre öffentlich wird, dass man sich daran auch seine Meinung schleifen kann. Glaubst du, dass es wieder besser wird?
Ja, das glaube ich schon. Wir leben noch nicht in einer Diktatur. Ich glaube auch nicht, dass sie kommen wird. Es ist noch eine Demokratie, aber es ist eben eine immer autoritärer werdende Demokratie. Und das gefällt mir nicht. Aber es gefällt sehr vielen Menschen nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das weiter in diese Richtung geht, sondern ich glaube, dass das Pendel irgendwann wieder zurückschlagen wird. Im Moment sieht man das noch nicht, leider. Ich hätte mir mehr erwartet von der jetzigen Bundesregierung. Das geht überhaupt nicht in die Richtung, was mich wundert. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Irgendwann wird der gesellschaftliche Druck zu groß und dann wird das wieder in eine andere Richtung gehen. Internationalen Druck gibt es ja jetzt auch, aus den USA zum Beispiel. Ich bin da eigentlich nach wie vor, ich bin immer Optimist. Ich bin schon guter Dinge, dass das ja noch zu meinen Lebzeiten wieder besser wird.
Die Leistungsträger verlassen Deutschland, heißt es.
Da weiß ich nicht, ob es da Statistiken gibt, die das wirklich belegen. Aber das ist tatsächlich so, dass ich, also anekdotische Evidenz habe ich dafür einiges. Also ich kenne viele, die gegangen sind schon, ja.
Hast du jemals mit dem Gedanken gespielt, ernsthaft Deutschland zu verlassen?
Ich habe da immer mal wieder drüber nachgedacht, aber wo sollte man hin? Und noch ist es auch nicht schlimm genug. Also ich bin wie der Frosch in dem heißen Wasser, aber im Moment ist die Temperatur noch nicht so hoch gedreht, dass ich rausspringen müsste. Ich finde es in Köln nach wie vor ganz wunderbar. Ich wohne jetzt nicht mehr in der Innenstadt, das war sicher ein wichtiger Schritt. Ich bin da weggezogen, wohne jetzt in einem ganz anderen Stadtteil. Das war ein wichtiger und guter und so ein sinnvoller Schritt. Aber dass ich hier ganz wegziehe und da sogar das Land verlasse, das kann ich mir schwer vorstellen.
Du hast die besten Voraussetzungen dafür. Allein schon, wie viele Sprachen sprichst du, Ralf?
Das ist die Frage, was man unter Sprechen versteht. Also wohl fühle ich mich auf Deutsch, Englisch und Kölsch. Aber in absteigendem Maße spreche ich noch einige anderen Sprachen, Französisch, Italienisch, Russisch, Holländisch und Afrikaans. Wenn ich in Spanien bin, kann ich auch ein bisschen auf Spanisch gerade brechen. Also ich kann mich verständlich machen, aber echt sprechen, da habe ich schon einen hohen Anspruch. Also ab, würde ich sagen, so C1 oder so sollte man schon haben oder B2, damit man von Sprechen reden kann.
Was für eine Fähigkeit ist das? Weil ich weiß, du kannst in jeder erdenklichen Sprache sprechen. Du kannst sie zumindest nachmachen, phonetisch. Ob das wirklich Sinn ergibt, kann ich nicht beurteilen, weil ich kein Afrikaans kann. Aber
oh, wenn ich das mache, dann das ist schon alles echt, was ich
das
dann
ist
sage.
Echt.
Ja, ja. Nein, ich bin schon sprachbegabt. Also ich kann kein Mathe dafür, aber mit Sprachen und Dialekte und Sprachen, war schon als Schulkind, hat mir das gefallen, auch Stimmen imitieren. Das sind also mit der Stimme und der Sprache umzugehen, das war immer etwas, was mir Spaß gemacht hat, ja.
Du könntest also international auftreten, wenn es sein muss. Ich will dich aber jetzt nicht dazu animieren, das Land zu verlassen. Ralf, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit deiner Kanzlei, mit deinen Anwälten, mit dir, mit deinen Kindern. Viel, viel Glück.
Danke sehr, ich bedanke mich.
Das war die Sendung Persönlich. Die Fragen stellte Markus Pfahlefeld.